Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, darf ich, muss ich, kann ich sagen, es ist mir eine besondere Freude, Verena Kast zum Festvortrag anzukündigen. Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, sie vorzustellen. Für die wenigen, die sie vielleicht noch nicht kennen, darf ich sagen, sie war Professorin am Institut für Anthropologische Psychologie an der Universität in Zürich. Sie war die erste Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie und sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, die weltweit verlegt worden sind. Ich darf vielleicht eines herausgreifen: Trauern, Phasen und Chancen eines psychischen Prozesses ist, glaube ich, zum 20. Mal schon aufgelegt worden und ist das Standardwerk zum Thema Trauern. Wir haben das große Glück und die große Ehre gehabt, dass Verena Kast über viele Jahre das Thema Trauern auch in unserem Lehrgang übernommen hat. Und wir freuen uns besonders, dass du heute da bist und ich darf dich zu deinem Festvortrag bitten.
Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich gratuliere natürlich auch zu 30 Jahre ÖGPO. Ich finde, Frau Wasserab hat das ja sehr schön gezeigt, dass da doch auch ziemliche Turbulenzen damit verbunden waren und dass das so schön floriert, das finde ich wunderbar. Mein Thema ist: Lebenskrisen werden Lebenschancen und werden Sie nicht nervös? Frau Wasserab hat gesagt, ich soll eine Stunde sprechen. Stimmt das immer noch? Weil ich bin ein beweglicher Mensch, wenn es nicht mehr stimmt, kann ich das auch anders machen. Lebenskrisen werden Lebenschancen, die Krise als Chance. Sie kennen das. Manche Menschen sagen, das ist zu romantisch, das ist zu optimistisch. Ich meine, es ist dennoch hilfreich, Lebenskrisen unter diesem Aspekt zu sehen. Lebenskrisen, sehr umfassend heute gesehen, Depression, weil das Leben einseitig geworden ist, kann die Depression eine Chance sein. Dann aber auch Verlustkrisen, Verlust der Gesundheit, Verlust eines Menschen, Sinnkrisen und so weiter. Können das auch Chancen sein oder nicht? Krise ist ein Zustand psychischer Belastung, die außergewöhnlich ist. Krisensituationen stellen unsere Identität in Frage, können unser ganzes Leben in Frage stellen. Wir fühlen uns hilflos. Die allgemeine Definition ist: In Krisensituationen stimmen die an uns gestellten Anforderungen und unsere subjektiv erfahrbaren Möglichkeiten, diese sich uns stellenden Schwierigkeiten bewältigen zu können, nicht mehr überein. Es ist ein Gleichgewicht. Was von uns gefordert wird, die Antworten, die wir haben. Wenn wir Antworten haben, ist es keine Krise, sondern eine Herausforderung. Es ist ein Ungleichgewicht und unsere üblichen Strategien, Kompetenzen und Tricks, mit denen wir normalerweise unser Wohlbefinden wiederherstellen, greifen nicht mehr. Wir sind dann von einem Problem besetzt und können das weder mit inneren noch mit äußeren Strategien bewältigen. Dieses Tricks, Strategien, Kompetenzen, mit denen wir unser Wohlbefinden wiederherstellen, da können Sie bei sich selber kurz abrufen. Was tun Sie, wenn es Ihnen nicht so gut geht? Und Sie werden jetzt hier in der Geschwindigkeit vielleicht nicht so vieles finden, aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt man, man hat ungeheuer viele Kompetenzen, das Wohlgefühl zu verbessern. Die einen gehen schwimmen, die anderen gehen laufen, die anderen gehen baden, baden mit einem Glas Wein, baden ohne Glas Wein, Musik hören und so weiter und so weiter. Also da gibt es ein ganz großes Spektrum und es ist interessant, dass uns das sehr wenig bewusst ist. Und erst wenn wir so draufgestoßen werden und sagen, was tust du denn eigentlich, wenn es dir nicht so gut geht? Also bevor wir trotzig sind und sagen, es geschieht dem Leben ganz recht, wenn ich mir jetzt die Hände abfriere, warum habe ich keine Handschuhe bekommen? Aber bevor der Trotz kommt, da haben wir viele Strategien und die funktionieren nicht mehr, wenn wir in einer Krise sind. Die greifen nicht mehr. In Krisen sprechen wir, und ich spreche jetzt von der Psychologie, von Krisen sprechen wir nur, wenn das erlebte Ungleichgewicht vorübergehend ist und mit heftigen Emotionen verbunden. So wird Krise verstanden als ein Durchgangsstadium, eine Geburtssituation, also eine zunehmende Einengung, wie wir sie ja übrigens auch vom präsuizidalen Syndrom von Ringel her kennen, eine zunehmende Einengung, die sich auf einen Punkt hin bewegt, wo einfach sozusagen nichts mehr geht und entweder entsteht dann etwas Neues, sozusagen eine Geburt, oder aber es gibt eine chronifizierte Krankheit. Nach dieser psychologischen Definition kann man sich nicht permanent in einer Krise befinden, das würde auch zu viel Energie kosten, man gewöhnt sich dann an die Krise. Auch wenn wir uns jetzt nicht an diesen engen Krisenbegriff der Psychologie halten wollen, dann ist die Dynamik der Krisen, auch wenn wir sie etwas ausweiten wollen, nicht auf 4 bis 6 Wochen reduzieren wollen, wie das einige Psychologinnen und Psychologen tun, würden wir sagen, die Dynamik ist dasselbe. Die Dynamik ist diese zunehmende Einengung auf einem Punkt hin, wo unendlich viel Angst ist, wo man nicht mehr aus- und ein weiß und wo dann dieser spannende Umschlag entsteht, wo eben entweder etwas Neues wird oder leider eben dann nicht Chance, auch etwas Altes. Wenn die Anforderungen und die Möglichkeiten zur Bewältigung der Anforderungen nicht mehr übereinstimmen, dann reagieren wir Menschen mit Angst, mit gefühlter Ohnmacht, mit Stress, wir können Angst auch abwehren, mit Wut, wir können sie auch verdrängen, aber die Abwehr der Angst bringt nichts, sie bringt sie nur vordergründig zum Verschwinden, sie existiert weiter und vor allem generalisiert sie sich über verschiedene Lebensthemen und Lebenszeiten hinweg. Das ganze Leben erscheint einem dann plötzlich krisenhaft, nicht mehr zu meistern und man stellt sich vor, dass man das Leben nie wieder in den Griff bekommen wird und es vielleicht auch überhaupt nie im Griff hatte. Hoffnung auf eine bessere Zukunft, Vertrauen in eigene Fähigkeiten sind weitgehend verschwunden. Die Orientierung im Leben, die Kontrolle über das eigene Leben, zumindest in einem bestimmten Maß, ist aber ein Grundbedürfnis des Menschen. Wird dieses Grundbedürfnis erfüllt, vermittelt das existenzielle Sicherheit. Wird es nicht mehr erfüllt, reagieren wir mit Angst. Krisen können aber auch sinnvoll sein. Es gibt geradezu eine Liebe zu Krisen. Und die Amerikaner sagen, never waste a crisis. Verderbe nie eine Krise oder vergeude nie eine Krise. Die Dynamik, die in einer Krise ist und die ein Veränderungspotenzial befördern kann, sollte eben nicht vergeudet werden. Und man weiß aus Studien, die Krise kann Verkrustetes, zur Normalität gewordene Schwierigkeiten aufbrechen. Die Krise kann die Motivation zur Veränderung ersetzen. Warum das? Die Angst, die mit der Krise verbunden ist, ist vordergründig meistens eine Angst zu scheitern, mehr in der Tiefe eine Angst der Persönlichkeit, sich nicht verwirklichen zu können. Dadurch, dass wir eben die normalen Strategien nicht mehr anwenden können, um diese Ängste zu bewältigen, gibt es einen psychophysiologischen Stress und dadurch können alte Bahnungen leichter gelöscht werden, neue werden eher möglich. Es kann also besser als sonst verlernt und neu gelernt werden. Und das ist die Chance. Das war die Idee von Ciompi, die ist unterdessen von einigen anderen aufgenommen worden. Auf dem Höhepunkt der Krisensituation können übrigens auch die Träume leichter verstanden werden als sonst. Die Menschen träumen eher mehr. Und wer Zugang zu Träumen hat, erwartet natürlich in dieser Situation Hinweise, Orientierung, Trost, Themen, Lösungen treten auf. Und Träume in dieser Situation sind viel leichter zu verstehen als sonst, weil sie sich auf die Krise beziehen. Viele andere Möglichkeiten des Verstehens des Traumes werden ausgeschlossen. Wir verknüpfen ja Träume, Trauminhalte, verknüpfen wir emotional und vorstellungsmäßig mit dem, was uns im Leben wichtig ist. Wir gehen aber auch davon aus, dass das, was uns emotional beschäftigt, dass das eigentlich den Traum anklickt und die Gedächtnisverbindungen anklickt. Infolgedessen ist es vollkommen richtig, dass wir dann bei einem solchen Traum natürlich auch diese Trauminhalte verlinken mit dem, was im Alltag ist. Also zum Beispiel, wenn Menschen gestorben sind, dann werden alle Träume werden zunächst mal auf diesen Verlust hin verstanden. Und auch wenn es noch viele andere Möglichkeiten gäbe, die werden nicht gesehen. Und das gibt aber dann schon wieder eine Idee, so könnte das Leben weitergehen, so ist das Leben erträglich. In der Krise haben wir aber auch einen Zweifel an uns selbst und am eigenen Leben. Und immer dann, wenn wir zweifeln, dann sind wir auch fähig zur Selbstreflexion. Und das heißt, wir sind fähig, diese Situation und die anstehenden Probleme in Verbindung zum eigenen Leben und zu unserem Gewordensein zu reflektieren. Und das heißt eben, eine neue Beziehung zu uns selber und zur Umwelt, zu den Mitmenschen, wird möglich. Und sehr oft gibt es dann Verhaltensveränderungen. Das heißt also, nach einer Krise, wenn wir durch diese Geburtssituation hindurchgehen, dann wird die eigene Identität im jeweiligen Kontext neu formuliert. Wer bin ich jetzt in dieser speziellen Lebenssituation? Was steht an? Deutlichere Ziele, vielleicht sogar Visionen, mehr Eigenständigkeit, mehr Selbstvertrauen sind Folge dieses Prozesses der Selbstbesinnung. Aber eben, dieser Prozess kann auch scheitern und aus der Krise wird dann eine chronifizierte Problematik. Eine Krise zu bewältigen heißt übrigens auch nicht unbedingt, ein neues Ziel zu finden. Eine Krise kann auch zu einem Ende kommen oder sich beruhigen, wenn man sich das Scheitern eingesteht, wenn man eben etwas loslässt, weil es nicht mehr geht. Das ist vor allem bei narzisstischen Krisen etwas ganz Sinnvolles. Auch das öffnet den Blick für die Zukunft. Man kann immer einmal scheitern und das Leben geht dennoch weiter. Man kann sich neu auf das Leben einlassen. Die Krise ist eine bedeutsame Situation, in der es unausweichlich um uns selbst geht. Eine Gelegenheit, das Leben, das vielleicht schon länger nicht mehr ganz stimmig war, wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Ein wichtiges Problem in unserem Leben muss gelöst werden. Etwas, was noch aussteht, ein noch ausstehender Aspekt unseres Selbst, muss wahrgenommen und ins Leben hereingeholt werden. Sonst hätten wir, meine ich, gar keine Krise. Der Mensch in der Krise muss, kann eine neue Passungsleistung zwischen sich und den Menschen, zwischen Innenwelt und Außenwelt vornehmen, damit das Leben wieder in Gleichgewicht kommt. Notwendige Veränderungen, notwendige Anpassungen, notwendige Entwicklungen stehen an, können und müssen realisiert werden. Oft muss man sich übrigens auch entscheiden. Oft kann man sich erst durch eine Krise entscheiden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein älterer Mann, so bei 80, allein lebend nach dem Tod seiner Frau, wird ohnmächtig, liegt ohnmächtig eine kurze Zeit und dann hilflos einige Stunden in seinem Haus auf dem Boden. Er wird dann gefunden, ins Spital gebracht, er hat einen leichten Schlaganfall und wiederhergestellt reagiert er mit einer heftigen Krise, mit großer Angst. Er will nicht mehr nach Hause gehen, aber auch nicht in ein Altersheim, er will auch nicht im Spital bleiben. Er fürchtet, entmündigt zu werden, die Achtung seiner Nachbarn und seiner weiter weg wohnenden Kinder zu verlieren. Und Ängste über Ängste verknüpfen sich. In einer Krisenintervention konnte er schließlich seine tiefe Angst, jetzt nicht mehr über sein Leben bestimmen zu können, da er alt und gebrechlich werde, da er sterben werde, ausdrücken. Hinter der Angst steckt ja oft Todesangst. Die ganze Unsicherheit des menschlichen Lebens, das durch den Tod befristet ist, überfiel ihn. Für ihn war diese Erfahrung besonders eindrücklich, Er hatte sich sehr stark mit soziologischen Theorien der Risikogesellschaft auseinandergesetzt. Und er hat immer wieder, wenn man sich getroffen hat, einem erklärt, dass alles nicht sicher ist im Leben und dass es heute noch weniger Sicherheit gäbe als früher und dass man sich dieser Unsicherheit stellen müsse. Intellektuell war er total klar über Krisen, aber jetzt hat ihn die Krise gepackt. Und er sagte, Mensch, jetzt hat sie mich aber am Wickel. Und das finde ich ein sehr schöner Ausdruck. Wie geht man mit einer solchen Angst um, die ja auch adäquat ist? Davon zu sprechen und sich nicht zu schämen, half ihm wieder, eine gewisse Distanz zu seiner Panik zu bekommen. Dann tauschte er sich mit einem Freund aus, der 10 Jahre älter war als er. Was sagte der? Ich werde das so ungefähr wörtlich zitieren. Es kann sein, dass du in deinem Haus einfach hinfällst und stirbst allein. Das könnte dir auch passieren, wenn deine Frau noch leben würde. Es kann auch sein, dass du im Spital dahin siehst. Es kann sein, dass du nachts im Bett stirbst. Du kannst dir die Option nicht aussuchen. Du kannst einiges in die Wege leiten, so Alarmsysteme. Aber das ist es nicht wirklich. Man gewöhnt sich daran. Ja, man gewöhnt sich daran und man versucht im Leben noch so viel an Qualität abzugewinnen, als möglich ist. So ungefähr schildert er mir das Gespräch. Wichtig war ihm, dass er lernen musste, sich auf andere Menschen zu verlassen. Dass er überhaupt merkte, andere Menschen konnten helfen. Er sagte, ja, ich habe jetzt gelernt, ich werde natürlich immer alles selber machen, solange ich kann, aber da muss ich zulassen, was geschieht, da muss ich mir auch helfen lassen. Wie hat sich sein Identitätserleben verändert durch diese Krise? Er ist nicht mehr der nur autonome Mann, als den er sich gesehen hat, sondern der Mann, der auch Hilfe braucht, mit anderen zusammen sich überlegt, wie er denn seine gegenwärtige Situation und auch eine spätere, die möglicherweise noch schwieriger ist, bewältigen kann. Auf der Ebene der Beziehungen, er hat eine neue Beziehung zu den Familien seiner Kinder. Er hat 2 Kinder, die nicht ganz am Ort wohnen. Er sagte, ich kann jetzt plötzlich von ihnen Hilfe annehmen und ich kann dankbar sein. Und da sagt er dann, ich wollte eigentlich dem ganzen Leben nie dankbar sein, nur meiner Frau. Aber sonst wollte ich niemandem dankbar sein. Und jetzt seine Idee, ich werde abhängig werden, ich bekomme Hilfe, ich kann aber auch dankbar sein. Also wann wird die Krise eine Chance, wann ist es eine Falle? Und diese Beantwortung dieser Frage steht und fällt mit dem Umgang mit der Angst des Menschen. Die zunehmende Einengung auf das Krisenthema, die als Folge der Angst verschärfte Krise, macht sie zu einem Selbstläufer. Also bei der Angst gilt es anzusetzen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit der Angst umzugehen. Ich werde nur einige ganz wenige nennen, die ich eben vor allem in der Krisenintervention als sehr sinnvoll finde. Voraussetzung ist, dass wir Angst als ein sinnvolles, hilfreiches Gefühl der Orientierung wahrnehmen. Angst heißt uns, ich bin von einer Gefahr ergriffen und muss Abhilfe schaffen. Und gerade das geht nicht mehr in der Krise, weil sie zu einem Selbstläufer wird, weil sie sich generalisiert. Wir haben an diesem Beispiel schon gesehen, das Gespräch mit dem 10 Jahre älteren Mann war sehr wichtig. Die Krisenintervention, wo er darüber sprechen konnte, sicher auch, aber im Grunde genommen war es das Gespräch mit diesem 10 Jahre älteren Mann. Und wir alle wissen, zu zweit hat man weniger Angst, miteinander hat man weniger Angst. Menschen sind von Anfang an, können wir nicht ohne Bindung leben. Es gibt nicht ein Baby allein. Ein Baby allein würde einfach nicht überleben. Wir sind immer in Bindungen von Anfang an. Und wir haben auch ein biologisch angelegtes Bindungssystem. Wir kennen das auch von den Tieren her. Wenn Gefahr droht, dann gehen die Tiere zu einem Älteren hin. Und das sind ja dann meistens auch die Eltern. Und dieses Verhalten bleibt. Das Bindungssystem wird nicht nur in kleinen Kindern aktiviert, es wird in uns allen aktiviert. In Situationen, in denen wir Angst haben, brauchen wir das, was wir heute Bindungsperson nennen. Das könnte man auch sagen, man braucht einen Menschen, zu dem man offen sein kann, dem man vertrauen kann. Das ist übrigens eine der großen Probleme in der Trauer, dass Menschen nicht nur einen Menschen verlieren, der für sie sehr wichtig ist, sondern gelegentlich auch die Bindungsperson. Also gerade die Person, mit der sie normalerweise ihre Schwierigkeiten und über ihre Ängste sprechen. Es ist günstig, wenn man mehr als eine Bindungsperson im Leben hat. Und das hat man in der Regel auch. Das sind dann natürlich nicht immer gleich nahe. Der andere Mensch, das ist die große Hilfe in der Angst. Und meines Erachtens ist das auch der Grund, warum Kriseninterventionen doch sehr erfolgreich sind. Und zwar, weil in der Krisenintervention der Mensch durch einen anderen Menschen entängstigt wird. Der andere Mensch wird unterstützend wahrgenommen. Und Sie wissen ja, Kriseninterventionen machen beileibe nicht nur Kriseninterventionsspezialistinnen oder Psychotherapeutinnen oder Ärzte und so weiter, sondern das machen Taxifahrer, das machen Serviceangestellte, das machen einfach Menschen, die irgendwo sind. Also wenn es keine sehr schwerwiegende Krise ist, es braucht einfach einen Menschen, der einem zuhört und der einem vertrauensvoll vorkommt. Angst macht ja bekanntlich dumm. Und wenn wir Angst haben, dann sind wir wie gelähmt. Und wird nun der Mensch in der Krise etwas entängstigt, dann kann er wieder Zugang zu den eigenen Ressourcen finden, hat wieder Ideen und Mut zur Angst. Und damit ist dann auch die Selbstwirksamkeit wiederhergestellt. Das ist ein wichtiger Aspekt unseres Selbstwertsystems. Selbstvertrauen wird wieder besser. Nun ist natürlich auch diese Hilfe, die hat auch Nebenwirkungen. Wir wissen, dass Probleme in den Beziehungen Ängste verstärken können. Also Beziehungen, in denen man einander vertraut, wenn man eine solche Beziehung sucht und jetzt sagt gerade dieser Mensch, immer muss ich mit deiner Angst umgehen, dann wird die Angst noch größer. Und deshalb denke ich, dass eben so Kriseninterventionszentren ausgesprochen wichtig sind. Ein anderer wichtiger Umgang mit der Angst ist, dass man statt generalisiert, spezifiziert. Ich habe gesagt, die Angst kann sich über die Zeit legen, über die ganze Zeit hinweg, über die Themen hinweg. Also ich habe schon immer, alles hat mir Angst gemacht und es wird mir auch in Zukunft alles Angst machen. In diesem Zusammenhang ist eine Intervention sehr wichtig, einfach sich mal klar zu werden, gibt es Aspekte des Lebens, die von der Krise nicht betroffen sind? Das ist eine Frage, die man stellen kann und damit hat man ja schon eine gewisse Generalisierung unterbrochen. Bei Trauernden sehr, sehr oft ist die Arbeit nicht betroffen von der Trauer. Sie sagen, ich denke, ich kann gar nicht arbeiten, aber dann bin ich in der Arbeit und dann kommen so die normalen Abläufe und plötzlich merke ich, ich habe meine Trauer für eine Stunde, für zwei Stunden vergessen. Sie haben oft Schuldgefühle deshalb und denken, das dürfte so nicht sein. Das ist aber gesund. Das ist eine Seite, die eben noch funktioniert. Da ist auch Selbstwertgefühl da. Wir generalisieren übrigens die Angst auch, wenn wir ohne große Gefühlsbeteiligung aufzählen, was alles Schlimmes geschehen könnte. Es ist schon fast ein Konversationssport geworden. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen in Österreich auch, denke aber schon, dass man einfach so, wenn man so beieinander sitzt, sich sagt, was alles Schlimmes jetzt geschehen kann. Also in der Welt, in der Familie, niemand da zu helfen und so weiter. Und das ist ohne Gefühl. Es wird einfach informiert. Und das stimmt ja auch, da kann alles Schlimme passieren in der Welt. Nur so generalisieren wir zumindest intellektuell. Wenn man die eigene Angst aber ernst nimmt, als wirklich emotional ernst nimmt, mit dem Hinblick, dass wir von einer Gefahr ergriffen sind, dann haben wir eine ganz bestimmte Situation vor Augen. Und gerade diese spezifische Situation gilt es dann anzusehen. Also wir müssen eine bestimmte Angst, man kann ja dann eine nach der anderen anschauen, wenn es viele gibt, wir müssen eine bestimmte Angst gefühlsmäßig und vorstellungsmäßig wahrnehmen, vorstellungsmäßig eben im Sinn von erzählen Sie mir. Weil wenn wir einander etwas erzählen, sprechen wir vorstellungsbezogen. Wenn wir einander etwas erzählen wollen, sagen wir, stell dir mal vor, was mir passiert ist. Wir appellieren also an die Vorstellung. Und so erzählen wir einander und so gibt es einen Erzählraum und in diesem Erzählraum hat die Angst einen Raum und kann auch verändert werden. Wenn wir dann so eine Erzählung haben, dann wissen wir, was ist jetzt das Schlimmste, was geschehen könnte. Ein Aspekt der Generalisierung ist eine Selbstquälerei. Also ich stelle mir vor, was alles Schlimmes geschehen könnte, ohne dass ich das mir emotional wirklich vorstelle. Und das kann eine Selbstquälerei sein. Wie geht das in der Praxis? Eine Frau mit der Diagnose Krebs konfrontiert, kommt zu einer Krisenintervention und sagt immer wieder, ich habe einfach grauenhafte Angst. Wir sind zunächst mal ein bisschen gelähmt. Wir spüren auch diese Angst im Raum. Ich sage, ja, sprechen wir doch ein bisschen über die Angst. Können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen? Und dann informiert sie mich. Informieren ist nicht erzählen. Informieren heißt, ich sage schnell, was los ist. Sie informiert mich über eine Beerdigung von einer Frau, die an Krebs gestorben ist. Dann bitte ich sie, erzählen Sie mir doch mehr davon. Und dann erzählt sie, wie diese Beerdigung war und so weiter. Und dann wird sie ärgerlich. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen, die Emotion. Sie sagt, der ganze Tenor der Beerdigung war die arme Frau. Das hat mich grauenhaft aufgeregt. Davor habe ich Angst. Stellen Sie sich vor, es ist meine Beerdigung und alle sprechen von mir als einer armen Frau. Oder noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, sehen Sie, sie appelliert jetzt doch an meine Vorstellung, stellen Sie sich vor, meine Familie sieht mich nur noch als die arme Frau. Das wäre das Schlimmste. Und nach einer längeren Pause energisch, das werde ich zu verhindern wissen. Und sie macht Pläne, nicht für ihre Beerdigung zu diesem Zeitpunkt, sie macht Pläne, wie sie mit ihrem Leben und mit dem Leben der Familie umgehen will, weil sie nicht will, dass man sie als arme Frau sieht. Dann war jetzt keine grauenhafte Angst mehr. Wir haben ein Thema angeschaut und sie hat auch eine Lösung gefunden. Das werde ich zu verändern wissen. Sie hat zu ihrer Kraft zurückgefunden und das war dann für den Moment, war das auch wieder gut. Man muss der Angst einen Erzählraum geben und da hat die Angst ihren Platz oder auch sie darf sich dann auch in ihren verschiedenen Gesichtern zeigen und da kann sie sich verwandeln. In einem Erzählraum, in einem vorstellungsbezogenen Erzählraum, da verändern sich die Emotionen und natürlich wird die Angst durch das Erzählen auch geteilt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wenn wir mit einem Menschen über Angst sprechen, sollten wir nicht die Angst dem anderen übergeben. Es gibt ja dann Menschen, die das Gefühl haben, leb du jetzt das Leben für mich. Das ist nicht gemeint. Das war ja dieser ewige Satz, umgehen mit Angst ist Hilfe zur Selbsthilfe. Auch dass er strapaziert worden ist, wie verrückt, ändert eigentlich nichts dran. Es stimmt. Es wäre wichtig, so mit der Angst umzugehen, dass der Mensch, der Angst hat, eine Idee bekommt, wie man damit umgehen kann. Nun gibt es natürlich auch die Krisenkompetenz. Es gibt nicht nur die Angst, es gibt Krisenkompetenz und auch Mut. Wenn ich Sie so fragen würde, was für Krisen fallen Ihnen ein in Ihrem eigenen Leben, die Sie überwunden haben, die Sie zum Teil gut überwunden haben, vielleicht zum Teil schlecht überwunden haben, aber Sie haben trotzdem weitergelebt, dann wird Ihnen einfallen, dass das ganz viele sind. Also wenn man einigermaßen ein Alter erreicht hat, ist man mit ganz vielen Krisen umgegangen, also man hat Krisenkompetenz. Und damit ist auch ein gewisser Mut verbunden. Wenn man Menschen in einer Krisenintervention fragt, wie sind sie mit früheren Krisen umgegangen? Man fragt nicht, haben sie Krisen gehabt, sondern wie sind sie mit früheren Krisen umgegangen? Dann fällt ihnen ein, dass sie umgegangen sind in irgendeiner Weise, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ich erinnere mich an einen Bergler, der zu mir gesagt hat, ja, ich habe dann einfach 3-4 Tage lang gesoffen. Und dann war nachher sowieso alles futsch. Und dann hat man irgendwie wieder von Neuem angefangen. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir so uns vorstellen und richtig umgehen mit einer Krise, aber ich finde ja sowieso, je älter ich werde, dass ich sehr viel akzeptierender werde für etwas absonderliche Formen der Menschen, weil ich mir sage, Hauptsache es hilft. Das gilt übrigens auch für betreuende Personen. Also wir in der Krisenintervention kann es ja auch sein, dass wir auch selber plötzlich in einer Situation sind, in der wir uns gelähmt fühlen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man sich andere schwierige Situationen in Erinnerung ruft, also sich überhaupt in Erinnerung ruft, dass man ja doch auch schon ganz verzwickte Situationen gehabt hat und dass einem doch noch eine gute Intervention eingefallen ist oder umgekehrt eine etwas fragwürdige Intervention, die dann durchaus gut gewirkt hat. So etwas hilft einem, dass man dann auch wieder an die eigene Kompetenz glaubt. Manchmal fällt einem ja sogar ein ehemaliger Patient ein, wo man plötzlich denkt, ach, das ist ja eine ähnliche Situation. Das ist also die Erinnerung an frühere Kompetenzen. Das heißt aber auch, dass man einem Menschen klar macht, ich traue dir zu, dein Problem in die Hand zu nehmen. Und das ist sehr gut für die Selbstwerthomöostase. Und mit den Kompetenzen werden auch die Ressourcen sichtbar, auf die Menschen in Beziehungen bauen können. Wenn die Menschen erzählen, wie sie ein Problem gelöst haben, kommen wirklich eigentümliche Dinge zum Vorschein. Das mit dem Saufen haben Sie ja schon gehört. Das hat mir auch ganz gut gefallen, wo jemand gesagt hat, er hat eine ganze Nacht durchgetanzt und am Morgen eine andere Perspektive gehabt, allerdings auch eine andere Frau. Aber sehr, sehr oft wird von Gesprächen gesprochen, das Gespräch mit einem besonderen Menschen, es wird auch von Träumen gesprochen. Also Kompetenzen zeigen uns auch unsere Ressourcen und wir haben sehr viele Ressourcen. Wir haben persönliche Ressourcen, da sagt dann einer, wissen Sie, ich weiß jetzt nicht ein und aus, aber eigentlich normalerweise bin ich nicht so leicht umzublasen. Ob das stimmt oder nicht stimmt, aber das ist in dem Moment eine Ressource, also persönliche Ressourcen. Was hilft mir eigentlich in diesem Leben Stand zu halten? Dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Ressourcen aus der Beziehung heraus. Wenn wir Freunde haben, wenn wir Menschen haben, mit denen wir wirklich sprechen können, also wo wir unsere emotionalen Probleme auch öffnen können, das ist eine ganz große Ressource und das ist übrigens eine gemeinsame Ressource. Das ist nicht nur die persönliche Ressource, denn Menschen zu haben, mit denen man sprechen kann, das heißt natürlich, auch diese Menschen können mit uns sprechen, wenn sie ein emotionales Problem haben. Und deshalb so ein paar Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann, wo man auch sich nicht schämt zuzugeben, dass jetzt mal etwas wirklich ganz schief ist, das ist eine ganz große gemeinsame Ressource. Und dann gibt es eine Ressource, an die wir selten denken, und das sind die kulturellen Ressourcen. Wer liest, wer Filme anschaut, wer Theater anschaut, wer Philosophie liest, der hat einen ungeheuren Schatz an Ideen, wie man mit den Problemen, die Krisen verursachen, das sind ja gar nicht so furchtbar viele, sind ja im Grunde genommen immer wieder die ähnlichen, wie man damit umgehen kann, wie andere Menschen damit umgegangen sind. Natürlich auch, wie sie daran gescheitert sind, aber es sind Anregungen und man kann in Resonanz zu diesen Anregungen kann man stehen. Also persönliche Ressourcen, Ressourcen aus der Beziehung, gemeinsame Ressourcen oder dann sogar kulturelle Ressourcen, die natürlich auch unser gemeinsamer Schatz sind, das ist ein Schatz an Ressourcen, aus dem man wirklich schöpft. Übrigens auch wir als Therapierende, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke oft an einen Film oder ich denke an ein Märchen oder ich denke an irgendeine Geschichte. Und wahrscheinlich sind wir immer ein bisschen zu wenig dankbar, dass wir eigentlich in einem solchen Schatz an Lebensmöglichkeiten drin leben. Dann gibt es natürlich auch den inneren Helfer, die innere Helferin. Das ist besonders dann deutlich, wenn Menschen träumen. In den Träumen, in Kriseninterventionen kommen bei uns in der Schweiz ganz häufig Bergführer vor. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, oder? Also so eine Krise ist ja auch eigentlich, man steht ja zunächst mal wie der Esel vor dem Berg. Und so ein Bergführer, der dann auch einen über die Schrunden und Gletscher hinwegführt, das ist etwas ganz Wichtiges. Gelegentlich aber auch ein alter Lehrer, der ermutigt und so weiter. In den Märchen haben wir ganz viele Helfer und Helferinnen. Sie so denken, da irren die Protagonisten durch den Wald, sind verängstigt, orientierungslos und plötzlich steigt irgendwo ein Rauch auf. Und dann wissen sie, ah, da wo der Rauch ist, da ist ein Häuschen. Also das heißt im Grunde genommen, aus der Psyche steigt eine Lösung auf. Oder die Märchen zeigen das Bild einer alten weißen Frau in einer Hütte, die ratweiß ist, der Nixe im Teich. Oder ein alter Weiser ist in der Gestalt eines hilfreichen Tieres, Fuchses, und fragt, was willst du, was brauchst du, und so weiter. Diese inneren Helfer, die sind in Träumen und in Imaginationen, also so in Vorstellungsübungen auszumachen oder vielleicht gelegentlich auch zu finden. Ich habe festgestellt, dass man, wenn heute mit dem Computer kann man ja die Menschen schreiben die Träume auf und dann kann man ja kann man spezielle Suchanfragen machen und es gibt ungeheuer viele helfende Gestalten, die wir oft nicht so wirklich wahrnehmen, wenn wir mit den Träumen arbeiten. Und sie entsprechen meines Erachtens hilfreichen Kräften in der eigenen Psyche, ein bisschen alt, das heißt, es war schon immer so. Und auch das tut einem eigentlich gut. Denn wenn man eine Krise hat, meint man immer, ich bin die Erste, die diese Krise hat und ist auch die schlimmste Krise der ganzen Menschheit. Und wenn man dann eben so diese Geschichten liest und so, dann weiß man, Menschen hatten schon immer Krisen und sie sind schon immer damit umgegangen. Es ist narzisstisch ein bisschen eine Kränkung, aber gleichzeitig tut es einem doch sehr gut. Und diese Bilder von helfenden Gestalten korrespondieren mit der Hoffnung, die Menschen auszeichnen. Menschen hoffen ja immer auf das Bessere. Das ist eine emotionale Grundkonstante. Auch wenn wir ganz verzweifelt sind, sagen wir, ach, aber es muss aber doch noch besser werden. Wenn wir hoffen, dann handeln und fühlen wir, als ob das, was ansteht, zu bewältigen wäre. Es ist eben die Emotion, die uns hilft, auch wieder voranzugehen. Und das ist das, was diese inneren Gestalten machen. Nun gibt es auch Hilfen im Zusammenhang, was kann helfen, dass man eben auch noch einmal besser mit der Angst umgehen kann. Ich habe es schon ein paar Mal angetönt, mit einem habituell besseren Selbstwertgefühl kann man die Probleme, die Angst machen, besser angehen. Sie an die Genese des Selbstwertgefühls denken. Man geht ja heute davon aus, wir haben einen Säugling, wir haben eine Beziehungsperson, eine Betreuungsperson, Mutter, Vater, wer immer das ist. Und zwischen dem Säugling und dieser Betreuungsperson geht ein Lächeln hin und her, im besten Fall. Also Mutter lächelt Säugling an, Säugling lächelt zurück. Die Emotionspsychologen behaupten, dass in den ersten 6 Monaten 36.000 Lächeleinheiten hin und her gehen. Kein Mensch kann mir sagen, wie das gemessen worden ist. Ich glaube, es ist eine reine Fantasie. Und wenn man hinschaut, ist es wahrscheinlich sogar mehr. Aber das ist im Grunde genommen, das ist die Grundlage für das Selbst. Das Selbst körperlich, emotional, sozial. Und das Lächeln heißt, du bist ein erfreulicher Mensch, in einer erfreulichen Welt. Also man bekommt einen freundlichen Blick, nicht einen kritischen Blick. Und nun geht ja das Leben immer weiter und da ist dann natürlich auch eine gewisse, wenn die Eltern auch vertrauensvoll sind, dann ist, hat man auch das Gefühl, das Leben ist man kann vertrauen im Leben, es gibt Selbstvertrauen. Und nun gehen wir natürlich im Leben weiter und wir versuchen in der Regel diesen freundlichen Blick zu bekommen und hoffentlich angesichts von dem, was wir sind, aber auch angesichts von dem, was wir tun. Und es gibt so ein paar klare, klassische Ideen, woraus eigentlich der Selbstwert besteht, wobei ich finde, es ist viel mehr. Aber das eine, das sind die Leistungen, die gesehen werden. Leistungen, ohne dass sie gesehen werden, geben viel weniger Selbstwert. Die Leistungen müssen gesehen werden. Und das bedeutet nun natürlich unter Umständen, wenn jemand krank ist, keine Leistung mehr. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft und die Frage ist dann, können diese Menschen ihre Lebensleistung bis jetzt mit einem freundlichen, liebevollen Blick anschauen? Wir haben ja die Tendenz, sehr viel mehr mit kritischen Blicken zu schauen oder auch mit verurteilenden Blicken und eigentlich ist Selbstwert generierend, ist der freundliche Blick. Deshalb sind wir auch immer froh, wenn Menschen uns freundlich anschauen. Neuerdings behaupten einige sogar, dass das eine Oxytocin-Ausschüttung gibt. Ist ja alles gut. Also Selbstwertgefühl aus den Leistungen, Selbstwertgefühl aus dem Eingebundensein in Beziehungen, und zwar eben geben und nehmen, anderen Menschen hilfreich sein können, anderen Menschen wichtig sein können, anderen Menschen das Leben erleichtern zu können. Dann auch die und daraus denkt man auch, dass es eine Selbstakzeptanz gibt mit Ecken und Kanten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Ecken und Kanten. Nicht nur freundlich mich selber anschaue, wenn ich schon fast perfekt bin, sondern sich selber auch freundlich anschauen, wenn man jetzt wieder mal so richtig daneben war, wenn man sich so richtig so benommen hat, wie man absolut nicht möchte, dass man sich benimmt. Das nennen wir in der Jungschen Psychologie Schatten. Das ist das, was wir vom Ich-Ideal her nicht haben wollen, was aber zu uns gehört und dann natürlich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Selbstakzeptanz mit Ecken und Kanten hilft enorm. Dann haben wir natürlich Selbstwertgefühl auch aus dem Vergleich mit anderen Menschen und das ist ja immer etwas problematisch, weil gerade wenn wir neidische Augen haben, dann haben die anderen immer mehr und ich habe immer weniger. Und es gibt auch da eine Möglichkeit, etwas sich aus diesem Vergleichen herauszuholen. Man könnte sich nämlich mehr interessieren für sich selber. Wie mache ich es eigentlich? Man kann sich auch interessieren für andere. Ich beneide jemanden. Wie macht er es denn eigentlich? Wie macht die es denn eigentlich? Aber wie mache ich es denn eigentlich? Also statt vergleichen, interessieren. Das sind nur so ein paar Hinweise, wie eben ein Selbstwertgefühl auch verbessert werden könnte. Ich würde sagen, der freundliche Blick würde uns auch kollektiv das Selbstwertgefühl verbessern. Wenn wir so durch die Straßen gehen, haben wir ja oft das Gefühl, die Menschen schauen einen an, als ob sie einen verschlingen wollten. Und das ist nicht unbedingt der freundliche Blick. Ist ein bisschen besser, wenn man in Italien ist, weil die schauen einem doch etwas freundlicher an. Dazu kommt, Menschen haben eine Krise. Ja, sie haben Aspekte in ihrem Leben, die nicht von der Krise betroffen sind. Menschen, aber auch in der Krise, haben Wünsche und Strebungen. Wir alle haben unbewusste, vielleicht teils bewusste Strebungen, Intentionen, Sehnsüchte, Wünsche, Grundbedürfnisse, die wir im Leben verwirklichen wollen und die wir verwirklichen müssen, damit es uns wohl ist. Es sind Wünsche und Intentionen im Bereich der Bindung, der Lust, der Orientierung, des Einflussnehmens auf das eigene Leben, der Spiritualität, der Erfahrung von Sinn und andere mehr. Und das sind zum Teil unbewusste Lebensthemen, die mit Emotionen verbunden sind, also sehr bedeutsam sind und eine große Gestaltungskraft haben für unser alltägliches Leben und die steuern Entscheidungen und Erfahrungen und dort sind wir in Gefahr, eine Krise zu bekommen, dort ist es aber auch möglich, dass wir uns entwickeln. Wenn wir noch einmal zu diesem alten Mann zurückgehen. Seine Idee, sein Leben, seine Lebensidee, sein Streben war, ich möchte autonom bleiben, ich möchte nicht dankbar sein. Ich meine, das ist nicht so speziell, das gibt es eigentlich sehr oft. Und für ihn war dann dieses autonom und dankbar sein, soweit das geht, das war im Grunde genommen die neue Idee. Es ist, wenn wir etwas wissen über diese Sehnsüchte, und oft geben es einem die Menschen in einem Nebensatz, dass sie zum Beispiel sagen, ach wissen Sie, ich bin eigentlich ein gläubiger Mensch, aber jetzt ist der ganze Glaube weg. Oder das heißt im Grunde genommen, Lebensthema ist, ich bin ein gläubiger Mensch, ich möchte ein gläubiger Mensch sein, ich möchte ein spiritueller Mensch sein, und das ist jetzt weg. Und wie kommt man da wieder hin? Mir ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht nur die Verhinderungen sehen im Menschen, der auch tief in der Krise steckt, sondern dass wir eben auch sehen, dass dieser Mensch auch vitale Strebungen hat, kraftvolle Wünsche, ernste Absichten für die Gestaltung des Lebens. Der Mensch ist immer mehr als seine Pathologie. Auch wenn er jetzt vielleicht in einer furchtbaren Krise steckt, es ist ein vitaler Mensch, der gestalten kann. Und das umfassende Gestalten wollen ist eine grundlegende Ressource des Menschen. Es gibt nicht nur die Angst, es gibt den Mut, die Hoffnung, die Freude, die Zuversicht. Das heißt aber, natürlich ist der Mensch in der Krise im Moment vielleicht paralysiert, er hat Hemmnisse, aber es gibt diese anderen Seiten, die auch da sind. Und wenn wir zu sehr nur das Krankmachende anschauen, und ich meine, manchmal sind wir geradezu fixiert vom Krankmachenden, dann macht das krank. Also es geht wirklich darum, dass man das Leiden aufnimmt, dass man die Angst aufnimmt, dass man aber den Menschen in der Krise auch in einem viel größeren Zusammenhang sieht und dass man selber auch daran glauben kann. Ich komme langsam zum Schluss. Krisen sind auch Lebensübergänge. Erfahrungen, die wir an Lebensübergängen gemacht haben, das sind Erinnerungen, die aus der Fülle des gelebten Lebens herausragen. Wir haben ja diese normativen Lebensübergänge, Adoleszenz, 50 Jahre alt werden, 65 Jahre alt werden, das sind normative Lebensübergänge. Vielleicht sind die ganz einfach vor sich gegangen, vielleicht haben wir aber auch eine Krise. Aber dann, wenn wir eine Krise gehabt haben, dann haben wir das Gefühl, das ist ein Pfeiler meiner Identität. Und diese Erfahrungen sind es, die bewirken, dass wir sind, wer wir sind. Und das gilt auch von den Übergängen natürlich, in die wir hineingeworfen werden, mit denen wir nicht gerechnet haben, Unfälle, Tod eines Menschen, der überraschende Verlust einer Arbeit. Das Leben wird in ein Vorher und Nachher eingeteilt. Diese Situationen konfrontieren uns mit uns selbst, und im Rückblick auf das Leben gelingt es jeweils, das Vorher und Nachher zu verbinden und den Lebensübergang als sinnvoll zu verstehen. An Lebensübergängen werden Veränderungen sichtbar. Die Selbstdefinition, die bis dahin gültig war und mit der man sich identifiziert hatte, ist nicht mehr ganz richtig. Und die Frage nach dem Lebensübergang ist immer die, wer bin ich eigentlich? Was macht mich jetzt aus? Aber auch im Zusammenhang mit dem Leben vorher, wie mache ich das jetzt? Also voll Interesse für sich selber. Lebenskrisen werden Lebenschancen. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde es doch wichtig, dass wir diesen Satz eigentlich behalten. Lebenskrisen sind nicht einfach Störungen, sie sind sinnvolle Herausforderungen. Und für mich gibt dieser Satz, Krise als Chance, Lebenskrisen werden Lebenschancen, das ist für mich eine Haltung. Und von daher meine ich, es ist gut, dass dieser Satz unter den Menschen ist. Es ist eine Haltung, die zum einen sagt, es gibt Krisen. Krisen sind nicht zu vermeiden. Wir werden immer einmal Krise haben, persönlich. Wir werden auch gesellschaftliche Krisen haben. Also Krisen, es gibt Krisen. Es ist aber auch so, dass man mit Krisen umgehen kann. Also Krisen werden Lebenschancen. Was steckt denn eigentlich in der Krise drin? Also eine gewisse Neugier in der Krise, im Zusammenhang mit der Krise. Was kann man mit ihr machen? Das heißt aber gleichzeitig auch, es geht schon eine Richtung in die Zukunft hinein. Was will diese Krise von mir? Wie kann ich mit dieser Krise umgehen? Und es ist eine Bedeutsamkeit im eigenen Leben. Krisen sind, wenn wir sie haben, einmalig. Es geht um mich. Es geht darum, dass mein Leben neu wieder angeschaut werden kann. Dass Dinge, die aus dem Ruder gelaufen sind vielleicht, dass man die wieder richten kann. Krisen sind wichtige Punkte in unserer Selbstentwicklung. Bei Krisen wird uns plötzlich wieder klar, was ist wichtig, was ist unwichtig, was kann ich auf keinen Fall verlieren in meinem Leben, wie gehe ich mit meinem Leben um, was sind die Werte, die ich habe, und das alles in der Bindung zu anderen Menschen, weil auch die Bindung wird uns da in dieser Situation besonders wichtig. Und meistens sagen wir ja, ich bin gewachsen in einer Krise, ich bin vielleicht gereift in einer Krise, oder Menschen sagen, ich bin viel umfassender geworden durch diese Krise, mein Leben ist reicher geworden durch diese Krise. Das heißt nicht, dass es sich dann nicht wieder einmal einengt, aber die Idee ist schon, dass durch diese Geburtssituation das etwas mehr wird, etwas, was aber auch mehr zu unserem ganz autonomen Selbst gehört. Und ich finde, etwas ganz Ähnliches passiert mit uns, wenn wir Menschen in den Krisen begleiten. Ich weiß nicht, ich habe gelegentlich mit Menschen gearbeitet, die Kriseninterventionen machen, und sie sind immer stolz, dass sie so viel aushalten. Und das tun sie ja auch, sie halten auch viel aus, das finde ich auch richtig. Aber ich glaube, man bekommt auch sehr vieles. Denn wir üben im Grunde genommen mit. Wir haben selber die Krise nicht, aber man steht in Resonanz zu dieser Krise, man übt ein Stück weit mit, empathisch. Sicher, wir haben weniger Angst, dadurch können wir kreativer sein, wir haben Ideen. Also ich meine, dass man in den Kriseninterventionen leben lernt, dass man überhaupt im Umgang mit Menschen, die in Krisen sind, in schwierigen Lebenssituationen sind, dass man da leben lernt. Dass man da ganz viel Lebenspraxis bekommt, die man im eigenen Leben nicht bekommen würde. Und ich meine auch, dass man dadurch auch authentischer wird. Also dass man diese Krise, die ja den anderen dazu bringt, besser mit seinem Selbst in Kontakt zu sein, in Resonanz macht es das mit uns auch, wenn wir nicht einfach so ein Schema anwenden. Und zum Schluss finde ich immer, dass man auch sehr viel Dankbarkeit dann eben all den Möglichkeiten hat, wie man mit dieser Krise umgehen kann. Und übrigens auch sehr dankbar den Menschen in der Krise, wenn die wieder aus ihrer Krise herauskommen, ihren Lebensmut haben, tapfer ihren Weg gehen, wo man dann einfach das Gefühl hat, doch, auch wenn es ganz, ganz schwierig ist, es kann weitergehen. Ich bedanke mich nun ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Verena, vielen, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Beim Zuhören ist mir eingefallen, dass ich dich schon viele Jahre nicht gehört habe und dass mir etwas gefehlt hat. Und mir ist wieder aufgefallen, was es ist, das deine Zuhörer so fasziniert und beglückt. Es ist diese wunderbare und scheinbar selbstverständliche Verschmelzung von bedingungsloser Menschlichkeit und Lebensbejahung mit höchster fachlicher Kompetenz. Noch einmal vielen Dank.
Danke.
Gibt es Fragen oder Bemerkungen? Ja, Engelbert, bitte.
Eine Frage bezüglich der Träume in der Krise. Ist es so, durch die Stresshormone kommt es eher zur Unterdrückung dieser REM-Phasen? Und so, also auf meine eigene Krise, die ich öfter auch schon durchlebt habe, sind diese Träume, die meine ich hilfreich sind, eigentlich weggeblieben. Und das hat mich eigentlich sehr traurig gemacht zu der Zeit.
Ja, das gibt es. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Träume, die nicht in der REM-Phase geträumt werden, sondern einfach so, das sind nicht so diese wahnsinnig tollen Träume, sondern das sind oft einfach so zwei, drei Sätze und so weiter, aber mit denen kann man durchaus etwas anfangen. Ich finde auch, es gibt Menschen, die da nicht träumen. Es ist, glaube ich, etwa ein Drittel. Und das ist natürlich ein Jammer. Aber ich wüsste nicht, wie man das verändern kann. Aber es gibt schon, also ich finde, wenn man nur die großen Träume sucht, dann vernachlässigt man diese ganz kleinen Träume. Oder, also ich kann mich einfach erinnern, wie einer einen Traum hatte und in dem Traum hieß es, du hast dich viel zu warm angezogen. Das war der ganze Traum. Du hast dich viel zu warm angezogen. Und er sagt, ich habe so einen blöden Satz gehabt, ich habe mich viel zu warm angezogen. Ich meine, das ist ein Satz, mit dem kann man Stunden arbeiten, nicht? Also besonders, wenn einer das Gefühl hat in dieser ganzen Krise, es wird ihm alles genommen, was er überhaupt hat. Oder? Und so, da sagt so eine lapidare Stimme, du bist zu warm angezogen. Sag doch nicht, du sollst dich ausziehen. Sag nur, du bist zu warm angezogen. Also von daher, ich denke immer, wenn man diesen Fetzen gegenüber, wir nennen es ja ganz despektierlich Traumfetzen, oder seit Generationen, also man müsste sie mal umdeuten, man müsste sie umnennen, weil die können ganz wichtig sein. Ich glaube, ich müsste einfach mal alles, was kommt, sagen, so, das ist jetzt das, was gekommen ist und mit dem gehe ich jetzt mal um.
Ja, die Krise als Chance im Leben, und ich möchte hier sprechen als Großmutter von 8 Enkelkindern, und ich denke mir, wie kann man die überbeschützenden Eltern heute ermutigen, den Kindern was zuzumuten, dass sie erleben, und wenn ich davon spreche, wie das früher war, sage ich, aber Mutti, jetzt ist das nicht mehr so, jetzt machen wir das. Ich beobachte um mich herum, dass den Jugendlichen oder den Kindern sehr viel Möglichkeit genommen wird, die Krise als Chance zu erleben.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, es geht ja der Satz um, die Jungen werden heute viel zu sehr gepampert. Oder? Und das geht ja um die Pampers, also um die Windeln. Das ist bei uns ein Ausdruck, es ist offenbar überall so. Wissen Sie, Sie können sich nicht verkämpfen mit ihren Kindern, mit ihren Nachkommen. Sie können natürlich mit den Enkeln manchmal ein bisschen was Gefährliches tun, aber nicht etwas allzu Gefährliches. Grundlegend meine ich immer, dass es gibt eine Balance. Also wenn Sie an uns denken, also als ich aufgewachsen bin, da hat man uns überhaupt nicht gepampert. Da hat man uns in Situationen, wo wir dringend Hilfe gebraucht hätten, hat man uns keine Hilfe gegeben, so im Sinn von, das kannst du schon selber. Und das war Ideologie. Oder also man muss die Kinder, wenn die Krach haben untereinander, die sollen das selber machen. Und ob man dann klein war und Prügel bezogen hat oder so. Ich weiß noch, wie mein Vater sagte, du musst einfach lernen, schneller zu rennen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber ich denke einfach so, für die ganze Generation war ja das auch nicht so besonders toll. Oder weil man ja im Grunde genommen daraus auch hart wird. Also man muss ja dann auch wieder lernen, auch mitfühlender oder empathischer zu werden. Und wenn Sie die Psychologie anschauen mit ihren Moden, merkt man eigentlich recht gut, dann kommt eine Generation, kommt ans Ruder, die ist in irgendeiner Weise aufgebracht worden und dann gibt es plötzlich Bindung. Oder dann gibt es alles nur noch Bindung. Oder dann gibt es plötzlich Empathie. Und das ist genau das, was uns dann eben in der Jugend gefehlt hat. Das ist nachher so bis in die therapeutischen Konzepte hinein. Und auch diese gepamperten Jugendlichen, die werden schon ihren Weg finden. Die werden das anders machen. Die werden auch Krisen haben. Die sind übrigens auch ganz toll, finde ich. Also ich weiß nicht, ob Sie die 16-, 17-Jährigen auch dazu finden. Also die gehen ja zum Beispiel plötzlich in sehr gefährliche Orte und versuchen da den Menschen zu helfen. Also das hat jede Generation erst. Und machen Sie sich nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Es ist viel besser, wenn Sie sich freuen.
Ja, noch Wortmeldungen? Ja, bitte.
Wenn ich Sie richtig interpretiere, kann man Krisen als Geburtsschmerzen sehen. Neumann, der neue Mensch. Geburt hat mit der Weiblichkeit etwas zu tun. Ich glaube, es sind Bücher von Jacobi. Ich stehe, ich hoffe, wir jetzt nicht angriffen, tolle Frauen. Im Tiefsten ist das Weibliche kaum.
Wissen Sie, das Weibliche ist nicht die Frau. Und von daher müssen wir uns Frauen hier nicht angegriffen fühlen. Aber Sie gehen Sie weiter in Ihrem Gedankengang.
Also dieses widersprüchliche Krisen, das ist etwas Chaotisches. Krankheit ist auch etwas Chaotisches. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Krankheit und, dass ich Archetyp des Weibes,
nee,
dass der verdrängt ist in unserer Gesellschaft?
Nein. Also, dass Krankheit archetypisch ist, natürlich, Krankheit gibt es einfach. Krankheit, Verfall, Tod, das ist archetypisch. Aber das dem Archetyp des Weiblichen zuzuschreiben, das finde ich, das wär mir zu übertrieben, vor allem auch mit dem Chaotischen, weil der Archetyp des Weiblichen ist natürlich extrem haltend, ist geburtgebend, ist aber auch Tod entgegennehmend. Also, nein, für mich ist es, wenn Sie sagen, es sind Geburtsschmerzen, ich finde eigentlich, es ist eine Geburt, wenn wir in der Krise sind, findet die Geburt nicht statt. Es ist eigentlich, normalerweise wandeln wir uns ja und es wird immer wieder etwas geboren, wir verlieren etwas. Und ich meine, in der Krise ist das eine Situation von Stau. Und die Geburtsschmerzen wären dann ja so das Verändern, was aus der Krise herauskommt. Das könnte man allenfalls als Geburtsschmerzen sehen.
Also wenn Sie meine Frau fragen, phänotypisch ist eher das Männliche, das Chaotische und das Weibliche, das Ordnende.
Wenn man schon bei
den... Gibt es noch Wortmeldungen? Ja. Wenn das nicht der Fall ist, darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken.
Gerne.